In Christus, geliebte Brüder und Schwestern, liebe Freunde, wir kennen das Thema für heute, über das ich vor einigen Jahren schon einmal in Pforzheim gesprochen habe, aber da war es noch gar nicht so akut, wie es heute akut ist. Es geht um den Sohn. Wo die Welt sich immer mehr nach einer Welteinheit ausstreckt, gibt Jesus uns in seinen Abschiedsreden die einzelnen Zeichen an, welche das Ende des gegenwärtigen Äons kennzeichnen. Diese sind ganz in Übereinstimmung mit den Hinweisen der durch Johannes niedergeschriebenen Enthüllung des Christus, sowie den prophetischen Schriften Daniels und anderer Propheten des Alten Bundes. Und zu diesen Zeichen gehört auch die vom Wiederwirker Gottes angekündigte und angestrebte Welteinheit. In unseren Tagen bezeigt uns auch die uns umgebende Welt den Willen nach der ersehnten Einheit in Politik und Wirtschaft durch die Globalisierung. Unter diesem neuen Schlagwort wird zunächst die Bemühung der jetzt lebenden Menschen um eine Einheit in Politik, Kultur und Wirtschaft verstanden. Aber in zunehmendem Maße versucht sich diese Globalisierung auch auf religiösem Gebiet. Immer nachdrücklicher meint die sogenannte Christenheit betonen zu müssen, dass Gott doch in allen Religionen dasselbe sei. Nur habe er eben bei den einen den Namen Allah, bei anderen Jehova oder Dalai Lama oder auch Buddha und andere. Der Name sei doch unwichtig, doch meinten am Ende alle nur denselben Gott. Nahezu einig ist man sich allerdings darin zu bezweifeln, dass dieser Gott einen Sohn habe. Und an diesem Punkt unterscheidet sich ganz massiv das Verständnis von irdisch hergestellter Globalisierung und der biblisch-prophetischen Einheit des kommenden Königreiches Gottes. In der Sohnschaft des Christus besteht demnach der göttlich fixierte und entscheidende Unterschied. Diese Sohnschaft lehnten sogar die frommen Juden ab. Als bei der Verurteilung Jesu vor dem hohen Synhedrium, dem hohen Priester Kaiphas, keins der vorgebrachten Zeugnisse übereinstimmte und somit kein rechtlich vertretbarer Grund für einen Schuldspruch gefunden werden konnte, da fragte ihn nach Markus 14, 59 dieser hohe Priester: Bist du der Christus, der Sohn Gottes, des Gesegneten? Jesus erwiderte: Ich bin es. Und ihr werdet den Sohn des Menschen zur Rechten der Macht sitzen auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Das genügte damals schon der frommen und gelehrten Obrigkeit, daraufhin das Todesurteil zu fällen. Und dann lesen wir, sie verurteilten ihn alle. Er sei dem Tode verfallen. Hierzu noch die Stimme des Volkes aus Johannes 19, 7. Er muss sterben, weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat. Hinweg, hinweg, kreuzige ihn. Aber nicht nur den Juden damals und heute, sondern auch allen anderen Anbetern fremder Götter ist der Gedanke, dass Gott einen Sohn habe, ein Greuel. Für uns aber sollte das heutige Leitwort aus 1. Johannes 1, Vers 10 bis 12, wir haben es eben gehört, die Frage nach dem Verhältnis zwischen Gott, dem Vater und Christus, dem Sohn, ein für allemal klären. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns äonisches Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Hinzufügen möchten wir aus dem gleichen Brief noch 1. Johannes 2, 22. der ist ein Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater, also Gott, nicht. Wer aber den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Erst die Kenntnis des Sohnes ermöglicht uns überhaupt etwas über Gott, den Vater, zu wissen. Was seinen Heilsplan und sein Wirken betrifft, lernen wir diesen, seinem Christus, welches der Amtsname ist. Was aber das eigentliche Wesen Gottes, des Vaters betrifft, das sehen wir nur an dem Sohn. So sind nun alle Heilsgedanken Gottes mit der Schöpfung auf diese Sohnschaft gegründet, weshalb der Vater auch der glückselige Gott genannt wird. Und eben weil dies so ist, versucht der Widerwirker, diese Tatsache zu leugnen oder zumindest zu verdunkeln, wobei ihn die Frommen dieser Welt mit Eifer unterstützen. Wenn also eine Globalisierung im Sinne Gottes kommen wird, dann gewiss nur in dem Sinne von Johannes 5, 23, damit alle den Sohn so ehren, wie sie den Vater ehren. Allerdings wendet die Schrift den Begriff der Sohnschaft bereits auf Israel an. Gott hat dieses Volk schon von Anfang an als seinen Sohn anerkannt und aus Ägypten gerufen. Mose ruft dem Pharao zu, mein Sohn, mein Erstgeborener ist Israel. Daher sage ich dir, entlasse meinen Sohn, damit er mir diene. 2. Mose 4, 22. Als Erstgeborener Gottes nach dem Fleisch ist Israel nach 2. Mose 9, 16 für die göttlichen Belange auf Erden eingesetzt. Und wir lesen, mein ist die gesamte Erde und ihr sollt für mich ein königliches Priestertum und eine heilige Nation werden. 2. Mose 19, 6. Damit die späteren Generationen dies nicht vergessen, bestätigt ihnen Petrus diesen göttlichen Vorsatz in 1. Petrus 2, Vers 9 noch einmal. Unter allen Nationen ist Israel also in Zukunft dazu bestimmt, als erstgeborener Sohn Gottes als Segenskanal für alle Völker zu werden. Paulus bestätigt in Römer 9, Vers 4 ausdrücklich, dass man den Juden die Sohnschaft zuordnen muss. Und wie wir oben gesehen haben, dass sich an der Frage der Sohnschaft Christi die Geister scheiden, so erleben wir heute, wie sich auch an der Sohnschaft Israels die Geister scheiden. Wenn wir uns nun der Sohnschaft Jesu Christi zuwenden, so stellt sich uns diese in einem viel höheren Zusammenhang dar, durch welchen die ganze Schöpfung umfasst wird. Dabei ist es der dringende Wunsch des liebenden Herzens Gottes, des Vaters, sich uns zu offenbaren, um so die innige Gemeinschaft mit seiner Schöpfung wiederherzustellen. Er tat dies, indem er den Sohn aus sich herausgestellt hat und mehrfach in der Schrift sein Wohlgefallen an des Sohnes Weg durch die Äonen bezeugt hat. Jesaja 42, 1. Siehe, mein Knecht, denn ich stütze mein Auserwählter, an welchem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird den Nationen das Recht kundtun. Wie auch in Psalm 40, Vers 2, Psalm 2, Vers 7 und anderen Stellen der Schrift. Immer nennt Gott ihn seinen geliebten Sohn. Seine Zuständigkeit als Sohn bezieht sich aber auf mehrere voneinander verschiedene Bereiche, von denen wir heute vier betrachten wollen. Erstens, der Sohn des Menschen. Zweitens, der Sohn Abrahams. Drittens, der Sohn Davids. Und viertens, der Sohn Gottes. Alle diese Bereiche hat der Vater dem Sohn übergeben. Sie weisen uns hin auf die Beziehung Christi zu Adam, Abraham, David, Gott, den Vater. Die Zuordnung finden wir im Stammbaum Jesu nach Lukas 3, Vers 38 mit Adam, Vers 34 mit Abraham, Vers 32 mit David und wieder Vers 38 mit Gott selbst. Also erstens der Sohn des Menschen. Unter diesem Namen wird letztlich Bezug genommen auf Adam. 1. Mose 1, 26. Lasst uns Menschen machen in unserem Bilde. Es begann in Adam und wurde in dem letzten Adam, dem Menschen, Jesus Christus, vollendet. Der häufig in der Schrift wiederkehrende Ausdruck Sohn des Menschen oder Menschensohn bezeichnet die enge Verbundenheit des Gottessohnes mit allen Menschen der Schöpfung, so wie alle von diesem Adam abstammen. Auch hier gilt Kolosser 1, Vers 15, er ist der Erstgeborene einer jeden Schöpfung. Um aber das Lamm Gottes zu sein, welches nach 1. Johannes 1,29 die Sünde der Welt wegnimmt, musste der Sohn Gottes einen Körper wie ein Mensch haben. Dessen war sich Jesus bewusst, als er in dem vorbildlichen Gespräch Hebräer 10, 5 bis 10 sagte, einen Körper hast du mir bereitet und weiter, siehe, ich komme, in der Summe des Gesetzesrolle ist von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Der Name Jesus Retter bezeichnet seine hohe Stellung, die mit ihm als dem Menschen von Bethlehem, Nazareth, Golgatha und dem Ölberg in Verbindung steht. Allerdings ist es nicht richtig, wenn häufig behauptet wird, Jesus sei wahrer Mensch und wahrer Gott gewesen. Also in allen Dingen ganz so wie wir. Denn wir wissen, dass in Adam alle anderen Menschen zwangsläufig sterben müssen. Während Jesus von sich sagen konnte, deshalb liebt mich der Vater, weil ich meine Seele hingebe, damit ich sie wieder nehme. Niemand nimmt sie von mir, sondern ich gebe sie von mir selbst aus hin. Ich habe Vollmacht, sie zu nehmen, und ich habe Vollmacht, sie wieder zu geben. Wir alle wurden auch nicht gefragt, ob wir in diese Welt kommen wollten. Während Jesus von sich in Hebräer 10, Vers 5 sagt, da sprach ich, siehe, ich komme, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Und kein Mensch kann, wie Jesus in Philipper 2, Vers 5 sagen, er entäußerte sich selbst. Er war also nicht in allen Dingen wie wir, sondern nach Philipper 2, Vers 7 nahm er die Gestalt eines Sklaven an und wurde den Menschen gleichgestaltet und in der Art und Weise nicht als, sondern wie ein Mensch erfunden. Jesus selbst war sich dessen stets bewusst, wenn er von seinem himmlischen Vater und seiner Herkunft sprach, beginnend als 12-Jähriger im Tempel, wusstet ihr nicht, dass ich in den Dingen meines Vaters erfahren sein muss, Lukas 2, 49, und der dann aber doch willig seinen irdischen Eltern folgte und unter Gesetz blieb. Indem nun alle Stellen in der Schrift, wenn man sie vergleicht, an denen die Bezeichnung Menschensohn oder Sohn des Menschen vorkommt, so fällt auf, dass diese ausnahmslos von dem göttlichen Heilsplan auf Erden handeln. Angefangen vom Psalm 8, Vers 5, was ist ein Sterblicher, dass du sein gedenkst, oder ein Menschensohn, dass du auf ihn merkst, du minderst ihn ein wenig unter Boden, doch mit Herrlichkeit und Ehre wirst du ihn krönen. Immer zeugen diese zahlreichen Stellen vom Menschensohn, von seinem Kommen und Handeln an Israel und den Nationen bis hin zu den endzeitlichen Gerichten in der Offenbarung, im Neuen Testament allein 84 Mal. Niemals aber erscheint die Bezeichnung Menschensohn im Zusammenhang mit der herausgerufenen Gemeinde, die der Körper des Christus ist. Paulus hat diesen Titel in keinem seiner Briefe verwandt. Diese Gemeinde ist und bleibt die aus all diesem irdischen Geschehen herausgerufene. Sie ist von Anbeginn eine neue Schöpfung. Der Grund hierfür ist wohl, dass Paulus einen ganz anderen Auftrag Gottes zu erfüllen hatte. Für ihn beginnt das Leben Christi mit dem Kreuz, welches den Mittelpunkt seiner Verkündigung ausmacht. Von der Jugend und dem Erdenleben Jesu finden wir bei Paulus kein Wort, weil es sich hierbei um die Zeit handelt, in der er sich das Königreich anbahnte, welches dann aber durch die Halsstarrigkeit des Volkes Israel bis heute zurückgestellt wurde. Deshalb ist es nur konsequent, wenn Paulus 2. Korinther 5, 16 sagt, daher sind wir von nun mit niemandem mehr nach dem Fleisch vertraut. Selbst wenn wir auch Christus dem Fleisch nach gekannt haben, kennen wir ihn doch nun nicht mehr so. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Ehemalige verging, siehe, es ist neu geworden. Als Sohn des Menschen hatte Jesus einerseits nach Matthäus 8, 20 nicht, wo er sein Haupt hinlege und war in jeder Weise verachtet. Andererseits lasen wir in Lukas 5, 24, dass er auf Erden Vollmacht hatte, Sünden zu erlassen. Dazu gehörte auch, dass er sie als Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde, also im Tode, sein musste. Matthäus 12, Vers 40 und trotzdem in Johannes 12, Vers 32 sagen konnte, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle zu mir ziehen. Als Menschensohn hatte er also in allen Dingen Anteil am Geschick der Menschheit auf Erden und in allem, was Menschen betrifft, hat er sich als Überwinder erwiesen und deshalb behält er in diesem Titel auch im Himmel. Wenn uns in Matthäus 26, 64 berichtet wird, von jetzt an werdet ihr den Sohn des Menschen zur Rechten der Macht sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen, dann entspricht das diesem Titel. Schon bald nach diesem Ausspruch Jesu bestätigt dies Stephanus in Apostelgeschichte 7, 56, wenn er ausruft, siehe, ich schaue die Himmel aufgetan und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Damit hatte sich der Kreis um das Erdenleben Jesu geschlossen. Nach dem Zeugnis von Johannes 3, 13, der aus dem Himmel herabstieg, der Sohn des Menschen, der jetzt im Himmel ist. Die Bezeichnung Sohn stellt immer wieder die Beziehung zu seiner Herkunft her. In diesem Fall also zu Adam und damit zu allen anderen, die von Adam sind. Die dem Adam durch Ungehorsam und Sünde verloren gegangene Stellung als Herrscher stellt der Sohn des Menschen wieder her und wird damit zum Segen für alle, die unter dem über Adam verhängten Gericht stehen. Adam sollte der Herrscher über die ganze Erde sein, aber er verlor diese Bestimmung durch Ungehorsam. Aber das Menschensohn bringt nun durch seinen Sieg der Menschheit weit mehr, als sie durch Adam verloren hatte. Denn die Herrschaft Adams war auf die Erde beschränkt, während wir durch den letzten Adam uns bereits hier gesegnet wissen, mit jedem geistlichen Segen inmitten der überhimmlischen, Epheser 1, 3. Dieser setzt uns auch zusammen nieder inmitten der himmlischen in Christus, Epheser 2, 6. Und nach Vers 15 und 19 sind wir als Teil der neuen Menschheit Mitbürger und Glieder der Familie Gottes des Vaters. Dies und noch viel mehr vollbrachte als Sohn Adams, der Sohn des Menschen, und führte damit Gottes Schöpfungsvorsatz zu seinem herrlichen Ziel. Um das aber erreichen zu können, musste ihm in der Maria zunächst ein Körper bereitet werden, der seinem Ursprung nach aus Erdreich genommen war, um überhaupt Mensch zu sein und am Los aller Menschen Anteil nehmen zu können, um mit ihnen und für sie leiden und sterben zu können. Unter diesem Namen als Menschensohn hat Jesus auf Erden seinen Vater verherrlicht und der Vater ihn. Vater, verherrliche deinen Namen. Darauf kam nun eine Stimme aus dem Himmel, ich habe ihn verherrlicht und werde ihn wieder verherrlichen, Johannes 12, 28. Noch später in 13, 31, Jesus sagte, nun wird der Sohn des Menschen verherrlicht und Gott wird in ihm verherrlicht. Wenn Gott in ihm verherrlicht wird, wird Gott ihn auch in sich selbst verherrlichen. Angesichts des Leidensweges, den der Sohn hierzu gehen musste, können wir nur mit Pilatus, Johannes 19, Vers 5 ausrufen, siehe, welch ein Mensch. Der zweite Teil unseres Themas sollte aber Jesus als den Sohn Abrahams zeigen. Dies kann nur auf der Linie der Verheißung verstanden werden, wenn wir 1. Mose 12, 3 lesen. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Paulus erklärt in Galater 3, 14 den Zusammenhang, dass der Segen Abrahams in Christo Jesu zu den Nationen käme. Es war ganz im Sinne Gottes, wenn die Juden, wie wir in den Evangelien lesen, Abraham immer wieder als ihren Vater betrachteten. Und es war sicher die richtige Erkenntnis Jesu, wenn er sich im Blick auf diese Verheißungslinie als Sohn Abrahams sah und Johannes 4, Vers 22 ausspricht, das Heil kommt von den Juden. Diese Tatsache darf die herausgerufene Gemeinde heute schon mit Galater 3, 29 bekennen. Wenn ihr aber Christus angehört, seid ihr demnach Abrahams Same und Losteilinhaber nach der Verheißung. So dass man auch in diesem Zusammenhang sagen kann, wie der Sohn, so auch die Söhne. Paulus hat die Galater auf diese Heilsordnung besonders hingewiesen, weil es um die Errettung allein aus Glauben ging. Nun sind die Verheißungen aber dem Abraham und seinem Samen angezeigt worden. Das heißt nicht und den Samen als von vielen, sondern von deinem Samen als dem einen, welcher Christus ist. Bis heute hat Israel nur von Abraham die Verheißung des Landes angenommen. 1. Mose 17, 8. Ich gebe dir und deinem Samen nach dir das Land deines Verweilens, das ganze Land Kanaan als äonischen Besitz, und ich will für sie zum Elohim sein. Dass dies aber unlöslich mit der Annahme des Sohnes Abrahams, Jesus Christus, des eigentlichen Besitzers verbunden ist, das bleibt Israel noch verschlossen. Obwohl wir besonders durch das ganze Johannesevangelium hindurch erkennen, wie nachdrücklich Jesus versucht hat, sich den Juden als der verheißene Sohn Abrahams zu erweisen. Drittens, wenn wir nun Christus als den Sohn Davids und damit der dritten Sohnschaft mit neuen Eigenschaften zuwenden, so kommen wir damit noch deutlicher auf den Boden Israels. Den Übergang finden wir im zweiten Stammbaum Jesu, Matthäus 1, Vers 1, Rolle der Abstammung Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Diese Königsherrschaft Davids bezeugen ja in ganz besonderer Weise die 12 Apostel in den Evangelien, nachdem schon die Propheten des Alten Bundes hierfür eine lebendige Erwartungshaltung geschaffen hatten. Weil die Herrschaft vom Thron Davids erst nach der Entrückung der herausgerufenen Gemeinde in die überhimmlischen Regionen ausgeht, sind keine Zusammenhänge mit dem Heilsweg der Gemeinde ersichtlich. Die Sohnschaft des Christus aber erfährt eine wichtige Beleuchtung, wenn wir Römer 1, 3 bis 4 lesen vom Evangelium Gottes über seinen Sohn, der dem Fleisch nach aus dem Samen Davids kommt, der als Sohn Gottes erwiesen ist in Kraft und dem Geist der Heiligkeit durch die Auferstehung Toter über Jesus Christus, unseren Herrn. Wir hatten ja schon im ersten Teil Christus als den Sohn des Menschen nach dem Fleisch betrachtet. In dieser Römerstelle wird er uns aber gleichzeitig als Sohn Gottes nach dem Geist gezeigt. Das erläutert uns ganz deutlich 1. Timotheus 2,5, wo es heißt, einer ist Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus. In David wird uns die irdische Königsherrschaft des Christus vorgestattet. Der Engel des Herrn verweist auf diese Linie bereits bei der Ankündigung der Geburt Jesu, Lukas 1,32. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten heißen, und Gott, der Vater, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Damit erfüllte sich, worauf die Propheten des Alten Bundes immer wieder hingewiesen hatten und warteten, Jesajas 9, Vers 7, der Mehrung der Fürstenmacht und des Wohlstandes ist kein Ende auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, es fest zu gründen und es zu stützen mit Gericht und Gerechtigkeit von nun an und im zukünftigen Äon. Mit dem Kommen des Messias und diesem Thron Davids wird nicht nur die Königsherrschaft über Israel ausgehen. Im Namen des Sohnes Davids wird Israel dann alle Nationen der Erde beherrschen und mit dem Evangelium der Beschneidung erfüllen. Auch diese Sohnschaft hat also einen gewaltigen, allerdings rein irdischen Umfang. Während das Wesen der Sohnschaft Abrahams sich im Wesentlichen rein geistlich auswirkt, sehen wir im Sohn Davids mehr die politische Herrschaft über alle Nationen bezeugt. Das einst so mächtige Königshaus Davids war im Jahre 586 vor Christus zusammengebrochen und von da an zu einer verfallenen Hütte geworden. Aber in Apostelgeschichte 15, Vers 16 lesen wir, dass durch den kommenden Sohn Davids das Königshaus wieder aufgerichtet wird. Gehen diesen Zerbruchsweg im Grunde genommen, liebe Geschwister, nicht alle Wege Gottes und wohl am deutlichsten der Sohn Gottes selbst. Deshalb wird auch von diesem Reich erstmalig in der Geschichte Licht ausgehen auf alle Lebensbereiche dieser Erde, sodass Gott erkannt und verherrlicht wird im Sohn Davids. Denn ursprünglich wollte Gott selbst König sein in Israel. Als das Volk in Saul einen König einsetzen wollte, sprach Jehwe zu Samuel, 1. Samuel 8, Vers 7, mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Also ganz in Übereinstimmung mit 2. Mose 15, Vers 18. Jehwe wird regieren für den Äon und weiterhin. David als Mann nach dem Herzen Gottes, 1. Samuel 13, durfte hierfür, obgleich in manchen Fehlern und mit manchen Fehlern behaftet, nur eine Abschattung sein. Erst Christus als der Sohn Davids entsprach völlig dem Anspruch des Vaters als König der heiligen Nation im Plan Gottes. 2. Mose 19, Vers 6. Hierzu hat Christus, der Gesalbte, der längst vom Vater ersehene König, sein Königtum bis heute noch nicht öffentlich angetreten. Dies geschieht erst noch, wenn sich Offenbarung 11, Vers 15 erfüllt. Die Königsherrschaft über die Welt ist unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden. Und er wird als König für die Äonen der Äonen herrschen. Damit wird auch die Herrlichkeit dieser Sohnschaft offenbar werden. Bei dieser Gelegenheit erkennen wir auch, dass es sich bei den vier genannten Sohnschaften auch um vier Herrschaften handelt. Während nun im Sohn Adams und dem Sohn Abrahams wie auch dem Sohn Davids, die würden aufgezeigt werden, die eine irdische Herrschaft bezeichnen, erkennen wir nun in der vierten und letzten Sohnschaft als der des Sohnes Gottes eine noch viel größere Herrlichkeit. Indem wir diese betrachten, leuchtet uns auf, dass alle Äonen gemacht sind, um diese Herrlichkeit des Sohnes zur Schau zu stellen. Epheser 1, 9 bis 10. In aller Weisheit und Besonnenheit macht er uns das Geheimnis seines Willens bekannt, nach seinem Wohlgefallen, das er sich in ihm vorsetzte für eine Verwaltung der Vervollständigung der Fristen, um in Christus das All aufzuhaupten, beides, das in den Himmeln und das auf der Erde. Dieser Titel redet von der geistlichen Beziehung Christi zu Gott. Schon bei der vielleicht ersten Erwähnung des Sohnes im Psalm 2, Vers 7 ruht die Verheißung auf ihm: Mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt. Nach Johannes 17, 5 lebte er in der Gemeinschaft mit der Herrlichkeit des Vaters, deren er sich auch nach seiner Selbstentäußerung und Menschwerdung stets bewusst war. Nun verherrliche du mich, Vater, bei dir, selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt war. Und wir lesen besonders in den Evangelien immer wieder, dass das Wohlgefallen des Vaters bleibend auf ihm ruhte. Für uns ist die Erkenntnis dieser Sohnschaft geradezu die Grundlage unseres Glaubenslebens, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zum gereiften Mann, zum Maß des Vollwuchses der Vervollständigung Christi. Epheser 4, 13. Als dem Sohn Gottes wird ihm nicht mehr nur ein Teilbereich der Schöpfung übergeben. Vielmehr begegnet er uns nach Kolosser 1, 15 als das Abbild des unsichtbaren Gottes selbst. An dieser Schriftstelle leuchtet uns wohl wie nirgendwo sonst in der Schrift die ganze Herrlichkeit des erstgeborenen Sohnes auf. Vers 15 bis 17. Er ist das Abbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor einer jeden Schöpfung. In ihm ist das All erschaffen, das in den Himmeln und das auf der Erde. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften, Fürstlichkeiten oder Obrigkeiten, das All ist durch ihn und zu ihm hin erschaffen und ist vor allem, und das All besteht zusammen in ihm. Das Wesen dieses Gottessohnes ist von einer solchen Köstlichkeit, dass nach Vers 19 die gesamte Vervollständigung der Gottheit ihr Wohlgefallen daran hat, in ihm Wohnung zu nehmen. Wem käme im Anschauen solcher Höhenflüge göttlicher Gedanken der Einfall, dass solche Herrlichkeit etwas zu tun hätte mit der Niedrigkeit von uns sterblichen Menschen? Und doch hat es dem Vater der Herrlichkeit gefallen, sich neben dem Sohn noch weitere, sogar viele Söhne zu berufen. Sie sind aus Niedrigkeit, Feindschaft und Finsternis herausgerufen. Römer 8, 14 sagt von ihnen: Alle, die vom Geist Gottes geführt werden, diese sind Söhne Gottes. Solange unser Körper noch Fleisch ist, vermag nur der Glaube dies zu ergreifen. Und dieser gründet sich auf den Glauben Jesu Christi, von dem wir die feste Erwartung haben dürfen, dass er den Körper unserer Erniedrigung ebenfalls umwandeln wird, um dem Körper seiner Herrlichkeit gleichgestaltet zu werden. Philipper 3, 21. Somit ist an uns buchstäblich geschehen, was der Apostel Paulus in 1. Korinther 2, 9 in die Worte fasst: Was kein Auge gewahrt und kein Ohr gehört hat und kein Menschenherz hinaufgestiegen ist, all das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Dass für unseren Verstand Unfassliche geschah, indem Gott in unseren Herzen den Geist seines Sohnes ausschickte, der nun ebenfalls ganz wie der Sohn Gottes laut ausruft, Abba, Vater, Galater 4, 6. Christus als der Sohn Gottes ist damit nicht mehr das alleinige Objekt der Liebe Gottes. Es ist für seine Liebe eine unermessliche Erweiterung geschehen, indem nun die ganze Sohnschaft umfasst wird. Deshalb heißt es in Johannes 17, 11, und ich bin in ihnen verherrlicht. Das gilt es festzuhalten, damit bei uns nicht der Eindruck entsteht, als ging es letztlich um die Verherrlichung der Söhne. Vielmehr bleibt es bei dem Vorsatz Gottes aus Johannes 5, 23, damit alle den Sohn ehren, so wie sie den Vater ehren. Niemals gehört unsere eigene Ehre zu den Endzielen Gottes. Vielmehr empfängt die Herrlichkeit der Söhne ihr Licht und nur ganz von dem Sohn. Erst in ihm gelangt alles zur Vervollständigung, wie wir es in Epheser 1, 23 lesen können. Seine Körperschaft ist die Vervollständigung dessen, der das All in allem vervollständigt. Dies ist der Grund, warum er auch Sohn seiner Liebe genannt wird. Hierzu abschließend noch ein Kommentar von Bruder Sönnigsen aus dem UR 1989. Welch eine köstliche Benennung ist diesem Wort für den Geliebten des Vaters. Kolosser 1, 13 berichtet uns von seinem Königreich, in das die Gläubigen bereits jetzt im Geist hineinversetzt sind. Der Vater liebt den Sohn. Alles hat er in seine Hand gegeben. So wird es uns Johannes 3, 35 bezeugt. Und die Hinausführung seines Vorsatzes für die Äonen, Epheser 3, Vers 11, vertraut der Vater den Händen dessen an, in dem die Liebe Gottes in ihrer Vervollständigung körperlich wohnt. Kolosser 2, 9. Was für ein inniges Band der Liebe muss den Vater mit dem Sohn verbinden. Gegenwärtig können wir nur schwach erahnen, wie rein und vollkommen diese Liebe sein muss. Wir sollten aber im Geist viel darüber nachsinnen, weil wir dem Bilde seines Sohnes gleichgestaltet werden sollen, Römer 8, 29. Dazu ist es erforderlich, dass wir mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit seiner Liebe anschauen, damit wir sie widerspiegeln und umgestaltet werden in dasselbe Bild, 2. Korinther 3, 18. Diese Herrlichkeit seiner Liebe ist der vollendete Abglanz der Liebe Gottes, denn er ist das Abbild des unsichtbaren Gottes. Ende des Zitats. Wer die derzeitige Entwicklung in unserer Umwelt verfolgt hat, erkennt, dass vielleicht zu keiner anderen Zeit das Zeugnis des Wortes, welches wir an den Anfang dieser Ausführung gestellt haben, wichtiger geworden ist und bezeugt werden muss. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Hier scheiden sich die Geister in zunehmendem Maße. Denn weder die Juden noch der Islam haben Jesus als den Sohn Gottes akzeptiert. Und dazu lesen wir in 1. Johannes 2, 23, jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer aber den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Damit liegt nun im Lichte des Wortes Gottes der gesamte Weg des Sohnes vor uns. Sein Weg führt vom Anfang seiner Zeugung, Psalm 2, Vers 7, durch die Äonen hindurch, ganz wie uns von einem anderen Vater und Sohn in 1. Mose 22, 6 berichtet wird. Und sie gingen beide miteinander. Und in Vers 8 noch einmal. Und sie gingen beide miteinander. Genau auf der Mitte dieses Weges durch die Äonen steht das Kreuz. Und über den Sohn als gekreuzigt führt der Weg, soweit wir ihn schauen können, bis zur Vervollständigung, gemäß 1. Korinther 15. Wenn ihm aber das All untergeordnet ist, dann wird auch der Sohn selbst dem untergeordnet sein, der ihm das All unterordnete, damit Gott alles in allen sei. Uns als den Söhnen bleibt bis dahin nur der Lobpreis mit dem letzten Vers des Römerbriefes. Ihm, dem allein weisen Gott, sei durch Christus Jesus Verherrlichung für die Äonen der Äonen. Amen.